Die Radio Wissen. Update.
Es hatten sich viele Unterstützer von Uli Hoeneß vor dem Münchner Landgericht versammelt. Am Ende hat das nichts gebracht.
Die 5. Kammer des Landgerichts München II hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in 7 tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Uli Hoeneß muss ins Gefängnis. Herzlich willkommen zum Update. Ich bin Ablo Afakama. Die Sprecherin des Landgerichts in München hat das Urteil um kurz nach 2 Uhr bekannt gegeben. Uli Hoeneß wird zur Rechenschaft gezogen, weil er rund 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat.
Update.
Wer eine Ausbildung hat, verdient im Laufe seines Berufslebens 1,3 Millionen Euro. Akademiker schaffen es nach einer Studie auf 2,3 Millionen Euro. Uli Hoeneß hat um die 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Das ist selten im Lotto-Jackpot. Diese Summe hat dem Prozess die Marke eines der spektakulärsten Steuerverfahren verliehen. Für Ken Heidenreich, den Sprecher der Staatsanwaltschaft, kam auch im Vergleich mit normalen Steuerzahlern nur eine Gefängnisstrafe in Frage.
Für die Staatsanwaltschaft hat sich in diesem Verfahren eine sehr wichtige Frage gestellt. Ist es hier bei dem vorliegenden Sachverhalt der rechtstreuen Bevölkerung und dem ehrlichen Steuerzahler zu vermitteln, dass die hier angeklagten und nachgewiesenen Straftaten mit einer Bewährungsstrafe geahndet werden können? Diese Ansicht war die Staatsanwaltschaft nicht und die Strafkammer ist mit ihrem Urteil hier der Ansicht der Staatsanwaltschaft gefolgt.
Entscheidend war in dem Prozess die Frage, ob Uli Hoeneß Selbstanzeige wirksam war, also ob er wirklich alles auf den Tisch gelegt hat und deshalb straffrei davonkommt. Das sahen die Richter aber klar anders. Sie haben geurteilt, dass die Unterlagen zu spät kamen, nicht vollständig waren und dass der FC Bayern-Präsident sich wahrscheinlich nur deswegen angezeigt hat, weil er Angst hatte, dass er auffliegt. Hoeneß' Anwalt hat direkt nach dem Prozess angekündigt, dass er das Urteil beim Bundesgericht anfechten wird, er hält es für ungerecht.
Entscheidend ist, wie mit einer solchen, gerade nicht idealen Selbstanzeige umzugehen ist, ob dann, wenn sie missglückt, der Hammer fällt und der Steuerpflichtige so behandelt wird wie einer, der überhaupt keine Selbstanzeige gemacht hat, sich also nicht selbst gestellt hat, oder ob das strafzumessungsrechtlich eine massive Berücksichtigung findet. Ich danke Ihnen.
Für Uli Hoeneß bedeutet das Urteil heute aber nicht, dass er die 3 Jahre und 6 Monate Gefängnis tatsächlich jetzt schnell antreten muss. Er muss erst in Haft, wenn das Urteil rechtsgültig ist, es also andere Gerichte bestätigen. Unklar ist noch, wie es jetzt mit Uli Hoeneß beim FC Bayern weitergeht. Für viele Bayern-Fans ist der Verein ohne Hoeneß als Präsident und Aufsichtsratschef nicht vorstellbar. Sie müssen aber erstmal auf eine Entscheidung von Verein und Sponsoren warten. In der Politik sind die Reaktionen alle ziemlich ähnlich. Die meisten sagen, das Urteil geht in Ordnung. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hätte eine Bewährungsstrafe für falsch gehalten.
Da muss eine Krankenschwester etwa 1000 Jahre dafür arbeiten, um ein solches Gehalt zu bekommen. Also bei solchen Summen, finde ich, kann es auch gar keine andere Lösung als eine Haftstrafe geben.
Für die Grünen-Fraktionschefin Renate Künast fehlt jetzt nur noch eines.
Könnte er jetzt noch gegenüber seinem geliebten Verein Größe zeigen und sagen, ich befreie euch jetzt davon und bedankt sich dafür, dass sie so solidarisch mit ihm waren. Das ist er eigentlich seinem Verein jetzt auch schuldig.
Und zum Schluss stellen wir natürlich die Frage, wie es Uli Hoeneß nach dem Urteil geht. Sein Anwalt antwortet.
War begeistert, war nur gerade nicht. Ne?
Kein Kommentar, doch Meinung.
Santiago Astorga twittert, Transferhammer. Uli Hoeneß wechselt für 27,2 Millionen zur JVA. Er bekommt einen Vertrag für 3 Jahre, 6 Monate. Claudia Sommer schreibt, peinliche Kommunikation. FCB will sich zunächst nicht zum Urteil gegen seinen Präsidenten und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß äußern. Steve Eastwood verteidigt den noch Präsidenten des FC Bayern auf Twitter. Ganz ehrlich, Uli Hoeneß ist trotzdem nach wie vor ein sozialerer Mensch als die meisten von euch. Auch Anni Krah ist milde. Er ist kein Unmensch und hat auch viel ehrenamtlich getan. Und naja, gespendet auch. Das kam ihm wohl auch zugute. Rico Tore Kauert hält dagegen. Wenn das Gericht Humor hat, setzt es die Strafe für Uli Hoeneß nach und nach auf insgesamt 27 Jahre nach oben. Onid Losnop ist skeptisch. Eine Bewährungsstrafe wäre wohl selbst dem letzten Deppen nicht zu vermitteln. Jedoch abwarten ist das Gebot der Stunde. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Schauen wir mal, wer als erstes in Berufung geht. Verteidigung oder Anklage? Josef Wartemann findet, ich hoffe, er hat durch die Familie und seine Fans genug Kraft, diese Chance zu nutzen. Eine Chance, sich von seiner Sucht zu befreien. Ich hoffe auf einen milden, teils offenen Vollzug, damit er am Vereinsleben aktiv teilnehmen kann. Christopher Jia Wang schimpft auf Facebook. 27 Millionen Steuerhinterziehung mit nur 3,5 Jahren Haft. Deutschland fördert die Steuerhinterziehung. Markus Häusler-Fett sieht das ähnlich. Das geschieht ihm echt recht. Ich möchte nicht wissen, was mit mir passiert, wenn ich mal 20.000 Euro Steuer nicht bezahle. Und bei der Summe kann man nicht mehr von aus Versehen sprechen.
Was sonst noch wichtig war.
Die Krim-Krise hat heute den Bundestag beschäftigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Regierungserklärung abgegeben und Russland dabei nochmal heftig kritisiert.
Das Recht des Stärkeren wird gegen die Stärke des Rechts gestellt. Einseitige geopolitische Interessen über Verständigung und Kooperation.
Merkel hat Russland auch nochmal gewarnt. Lenkt Präsident Wladimir Putin nicht ein, wird die EU Strafen verhängen, wie Einreiseverbote und Kontensperrungen. Auch die Opposition hat sich im Bundestag zu Wort gemeldet. Linken-Fraktionschef Gregor Gysi warf Merkel vor, die neue ukrainische Regierung zu unkritisch zu sehen, weil die rechte Partei Svoboda beteiligt ist.
Svoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäuer, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats.
Zwischen Israelis und Palästinensern hat sich die Gewalt weiter hochgeschaukelt. Militante Palästinenser haben auch heute wieder Raketen abgefeuert. Über Opfer oder Schäden ist nichts bekannt. Und es gab Drohungen. Hier zuerst Israels Außenminister Avigdor Lieberman.
Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den Gazastreifen erobern, die Stelle ausmisten und erst danach über eine Regelung nachdenken, sodass sich diese Bilder nicht ständig wiederholen.
Darauf haben dann militante Palästinenser reagiert.
An die feige zionistische Armee. Wir in den Al-Quds-Brigaden sind bereit für euren Einmarsch.
Gestern hatten Palästinenser des islamischen Dschihads etwa 60 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe bombardierte Ziele im Gazastreifen. Damit war die Lage heute nicht zu vergleichen. Die Hoffnung war groß im Fall der vermissten Boeing der Malaysia Airlines. Die Eilmeldung gestern Abend, chinesischer Satellit entdeckt mögliche Trümmerteile. Heute steht fest, nein, es waren keine Trümmerteile. Ein Sprecher der Fluggesellschaft hat bestätigt, von der Boeing fehlt noch jede Spur.
Derzeit sind 42 Schiffe und 35 Flugzeuge aus allen beteiligten Ländern im Einsatz. Bisher ist nichts von dem Flugzeug gefunden worden.
Die Boeing der Malaysia Airlines war letzten Samstag verschwunden. An Bord waren 239 Menschen. Heute war Tag der großen Wirtschaftszahlen. Unter anderem die Bundesbank, Volkswagen und die Lufthansa haben ihre Bilanzen für das letzte Jahr vorgelegt. Die Bundesbank hat dabei dank entspannter Euro-Finanzkrise den höchsten Gewinn seit 5 Jahren vorgestellt. Die 4,6 Milliarden Euro plus fließen in den Staatshaushalt. Noch deutlich mehr Gewinn hat Volkswagen gemacht. 2013 war eins der erfolgreichsten Jahre. Es gab fast 12 Milliarden Euro Gewinn. Das lohnt sich auch für Konzernchef Winterkorn. Er bekommt 15 Millionen Euro, 500.000 Euro mehr als im Vorjahr. Bei der Lufthansa können sich vor allem die Aktionäre freuen. In diesem Jahr soll es wieder eine Dividende geben, 45 Cent pro Aktie. Und das, obwohl der Gewinn 2013 deutlich zurückgegangen ist auf rund 700 Millionen Euro.
Was noch wichtig wird.
Morgen geht die weltweit größte Computermesse, die CeBIT, in Hannover zu Ende. Da ging es die letzten Tage vor allem um den verantwortungsbewussten Umgang mit großen Datenmengen, Stichwort Datability. Es wurden aber auch wieder viele interessante Neuigkeiten für normale Mediennutzer vorgestellt, zum Beispiel intelligente Fernseher, die man mit Gesten steuern kann. Außerdem wird morgen für Keith Alexander ein wichtiger Tag. Pünktlich zum Wochenende hat der NSA-Chef seinen letzten Arbeitstag bei dem US-Geheimdienst. Alexander ist froh darüber, mit Sicherheit, Stichwort NSA-Skandal. Den übernimmt jetzt ein neuer NSA-Chef und der heißt Michael Rogers. Er ist Vizeadmiral und ausgebildeter Kryptologe. Rogers hat 33 Jahre bei der Navy gedient. Gerade leitet er das Cyberkommando der Seestreitkräfte. Und zu seiner Arbeitsmoral hat Rogers in einem Interview mal gesagt:
But damn it, make a decision and do it.
Also aufs Gaspedal und los, das ist Rogers Devise. Nur schriftliche Verbote, sagte er, können ihn stoppen. Ob sich bei der Einstellung was an der Datensammelwut der NSA ändert, ist also fraglich. Rogers hat aber versprochen, dass es unter ihm transparenter zugehen soll.
Und sonst in der Welt?
In Afghanistan gehen die Taliban offenbar gegen Personen vor, die die Präsidentschaftswahlen im April organisieren. Am Montag hatten die radikalen Islamisten offiziell zu Gewalt gegen Wähler, Wahllokale und Wahlhelfer aufgerufen. Den Behörden zufolge sind seitdem mehrere Wahlhelfer entführt worden. Drei Menschen sollen außerdem getötet worden sein, um andere einzuschüchtern. Parteimitglieder sagen, die Taliban hätten damit gedroht, jedem die Hände abzuhacken, der wählen gehe. Die Taliban bezeichnen die geplante Präsidentschaftswahl als Verschwörung von Eindringlingen. Sie selbst haben keinen Kandidaten aufgestellt. In Libyen halten Aufständische weiterhin viele Ölverladehäfen in ihrer Gewalt. Die Regierung setzte ihnen jetzt ein Ultimatum. Sollten die bewaffneten Gruppen nicht innerhalb von 2 Wochen abziehen, müssten sie mit einem Angriff rechnen. Die Rebellen haben die Häfen im Osten Libyens in ihrer Gewalt. Sie wollen, dass der Landesteil unabhängig wird. Anfang der Woche hat eine selbsternannte Autonomieregierung damit begonnen, illegal Öl zu verkaufen. Ein erster Tanker ist schon ausgelaufen, das Schiff fährt unter nordkoreanischer Flagge. Nordkorea bestreitet aber, dass das Schiff von dort kommt. In Europa soll es für Handys, Digicams und andere Elektronikgeräte in Zukunft einheitliche Ladegeräte geben. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Herstellern wie Nokia, Sony, Apple und Samsung müssen in spätestens 3 Jahren einheitliche Stecker für ihre Modelle bauen. Eigentlich gab es schon 2009 eine Einigung zwischen den Herstellern und der EU. Danach hatte sich aber nicht viel getan. Durch die neuen, gleichen Ladegeräte sollen es die Kunden einfacher haben. Außerdem entsteht weniger Elektroschrott, wenn nicht mehr zu jedem Produkt ein Ladegerät verkauft wird. Hersteller hatten kritisiert, dass einheitliche Stecker an Ladegeräten sie beim Design ihrer Produkte einschränken.
Wissensnachrichten.
Gibt es im Inneren der Erde Wasser oder nicht? Diese Frage treibt Geologen schon lange um. Jetzt könnten sie der Antwort ein ganzes Stück näher gekommen sein, und zwar mit Hilfe eines kleinen Diamanten. Anna Berling, was ist das für ein Diamant?
Gefunden haben ihn die Wissenschaftler in Brasilien, und es ist tatsächlich kein Diamant wie jeder andere. Das konnte man schon von außen erkennen, wie Graham Pearson von der kanadischen Universität Alberta erzählt, der den Diamanten im Fachmagazin Nature vorgestellt hat.
They look basically as though they've been to hell and back, so you could almost get the sense just by looking at these. They look very different from normal lithospheric diamonds. It's a patchy brown color that it has. It's got a surface that looks rather like the surface of the moon.
Wohl ziemlich abgerockt, dieser Diamant. Aber seine inneren Werte, die haben die Wissenschaftler begeistert. Er enthält nämlich Ringwoodit. Das ist ein Mineral und wurde noch nie auf der Erde gefunden, sondern nur in Meteoriten. Man weiß aber, dass es im Erdinneren entsteht, und zwar etwa 410 bis 670 Kilometer tief. Mit dem Fund aus Brasilien ist Ringwoodit jetzt also das erste Mal an der Erdoberfläche aufgetaucht, und es enthält Wasser. Damit liefert der Diamant den Beleg dafür, dass auch im Erdinneren Wasser zu finden ist.
Von wie viel Wasser sprechen wir da?
Pearson und Co. schließen aus dem vorhandenen Ringwoodit, dass unter uns ganze Wassermassen ruhen könnten.
The end member scenario really is that if you apply the water content of our Ringwoodite inclusion to the whole of the transition zone there, then you may end up with a mass of water that's almost equivalent to the entire mass of water that's in all the world's oceans. And that's a pretty staggering volume.
Ziemlich atemberaubend, sagt Graham Pearson. Denn die Schicht, aus der das Ringwoodit stammt, könnte tatsächlich so viel Wasser enthalten wie alle Ozeane der Erdoberfläche zusammen.
Wir machen gleich weiter mit alten Steinen. Forscher aus Dallas haben in Alaska ein 70 Millionen Jahre altes Dinosaurierfossil entdeckt.
Und zwar den kleinen Bruder des T-Rex. Der Dinosaurier war nämlich nur etwa so groß wie ein Mensch, aber nichtsdestotrotz mit den deutlich größeren Gattungen Taubosaurus und Tyrannosaurus verwandt. Wahrscheinlich war er so klein, damit er weniger Nahrung brauchte. Die Forscher haben den Dino aus der Kreidezeit Nanuksaurus hoglundi getauft. Nanuk kommt aus einem Inuit-Dialekt und bedeutet Polarbär. Hoglundi spielt auf den amerikanischen Wissenschaftler Forrest Hoglund an, dem die Forscher hier eine große Ehre erweisen.
Und zum Schluss klicken wir uns noch mal in Facebook rein.
Und sprechen über Emotionen. Denn Gefühle auf Facebook sind ansteckend. Das haben Wissenschaftler von der University of California in San Diego herausgefunden. Sie haben mehr als 1 Milliarde Statusmeldungen amerikanischer Facebook-Nutzer mit Hilfe einer Software in positiv und negativ unterteilt. Dann haben sie untersucht, was passiert, wenn es regnet. Dann nämlich steigt bei denen, die das schlechte Wetter betrifft, die Zahl negativer Posts. Und nicht nur sie haben schlechtere Laune, sondern auch ihre Freunde, die gar nicht in derselben Gegend wohnen, also auch gar nicht nass werden. Erfreulicherweise haben die Forscher auch herausgefunden, dass der Effekt positiv gestimmter Einträge noch etwas stärker ist. Gute Laune ist also ansteckender als schlechte. Das ist doch schön, oder?
Definitiv. Danke, Anna Berling.
Wetter.
Heute konnte man nochmal Frühlingswetter genießen. Ab morgen kommen die ersten Wolken. Der Tag startet aber erstmal mit Sonnenschein. Die Wolken kommen dann im Laufe des Tages von Nordwesten. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 21 Grad. An der Küste ist es etwas kühler. Am wärmsten wird es am Rhein. In Köln ist es morgen bewölkt bei 21 Grad. Für Berlin und Hamburg werden Wolken vorhergesagt, und zwar bei 14 Grad. Sonne gibt es in München bei 17 Grad. In der Nacht zu Samstag gibt es dann die ersten Schauer. Und am Wochenende wird es überall wieder kälter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.